Müssen wir das ignorieren? Schieben wir das beiseite? Ist das unwesentlich?
Nein, ich schlage schon vor, dass wir das erstmal ernst nehmen. Wir müssen es ja schon deswegen ernst nehmen, weil wir ja zur Kirche gehören wollen als Christen. Und wenn das jetzt eine Geschichte wäre, wo sich keine Schwächen und keine Fehler und keine Lieblosigkeit finden, dann würden wir schon mal nicht dazugehören. Dann wäre das irgend so ein Club der schlechthin Vollkommenen. Und wo blieben wir? Also solange wir dazugehören wollen, müssen wir das nolens volens akzeptieren. Und das fände ich auch besser, es so zu sehen, statt zu gucken, was da unbestritten in früheren Zeiten passiert ist, obwohl man das auch nochmal auseinandernehmen muss, ob es nun die Hexenverfolgung oder die Kreuzzüge sind, sondern viel näher dran müssen wir nur einfach uns angucken. Wir gehören dazu. Und wir sind das Volk, sagen dann die Leute, und wir sind die Kirche. Manche reden sogar davon, dass die Kirche von unten kommt, als ob sie nicht erstmal von Jesus Christus von oben her käme. Aber nochmal, wir gehören dazu. Und wir können ja unsere Fehlerhaftigkeit und unsere Schuld, unsere Lieblosigkeit nicht verdrängen oder verleugnen. Deswegen sollen wir uns ja immer wieder neu und jedes Mal neu bekehren, bereuen, umkehren. Und so hat man das dann auch von der Kirche gesagt, dass sie Semper Reformanda sei, dass sie eigentlich immer umbekehrt werden soll. Die Kirchenväter haben hier Texte aufgenommen, die sich schon im Alten Testament finden, wo dort die Rede ist im Verhältnis von Gott und seinem Volk Israel, wo davon die Rede ist, dass Israel eigentlich die Braut und die Geliebte Gottes ist und dass sie aber auf der anderen Seite Ehebruch betrieben hat, dass sie sich aufgeführt hat wie eine Prostituierte. Und dann gibt es diesen Ausdruck, den dann auch die Kirchenväter übernehmen, von der reinen Dirne. Bis dorthin geht die Sprache auch der Kirchenväter. Sie sagen, die Menschen sind einerseits, und die Kirche ist eine Kirche aus Menschen, sind welche, die untreu werden, die lieblos werden, die die Ehe mit Gott nicht halten. Aber Gott bietet immer wieder an, ein Neuwerden. Es gibt bewegende Texte, wo dann dort gesagt wird, ich will sie wieder rufen in die Wüste und will ihr zu Herzen reden.
Da steckt ja ein ungeheurer Anspruch dahinter. Also allein schon in diesem Wort rein, rein zu sein, das ist ja wie gesagt ein großer, großer Anspruch.
So ist es.
Und wenn man jetzt in andere geschichtliche Bewegungen schaut, Weltanschauungen, auch Ideologien, dann hört man oft den Satz, naja, die Idee war gut, die Umsetzung war miserabel. Mhm. Es ist irgendwie in der Realität schiefgegangen. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass das manchmal in kirchlichen Argumentationen ähnlich sich verhält. Stimmt das?
Sicher ist etwas dran. Ich meine, als erstes müsste man korrigieren, dass es am Anfang nicht eine Idee steht, sondern schon eine Person und eine Realität. Das, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Unterschied, der hier hineinkommt. Also, dass es beim Christentum nicht so ist, dass da jemand eine Idee hat. Das hört man auch manchmal von Christen oder so auch so. Das ist ja, das Christentum ist eigentlich eine Idee und Jesus hatte eben diese tolle Idee. Nein, hier geht es nicht um eine Idee, die jemand hatte, sondern es geht um diesen Mann, um diesen Menschen, um diesen Gottmenschen selbst. Das ist der Anfang. Deswegen hat man auch gesagt, die christliche Botschaft ist zunächst mal ein Indikativ und kein Imperativ. Es ist nicht so, dass das Christentum, das hatten wir auch schon angesprochen, eine Ethik eigentlich bringt. Das ist ein zweiter Punkt. Sondern das Erste ist, es gibt eine neue Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeit, die steht in dieser Welt, wie sie ist. Und schafft die Welt nicht ab, schafft die Menschen nicht ab, sondern nimmt sie als die, die sie sind. So geht es schon am Anfang los unter dem Kreis, den Jesus um sich sammelt, der Apostel, die ihn ja alle verlassen und die fliehen, die sich verstecken, die alle verloren gehen zunächst einmal, bis auf Johannes. Aber von den anderen, die fliehen, die sind verloren. Und erst aus dieser Neubegegnung wieder mit dem Auferstandenen, von dem sie dann berichten, werden sie neue Menschen. Und die Texte sagen uns, dass die erste Begegnung genau die ist, dass er ihnen den Frieden wiedergibt, dass er ihnen den Geist der Versöhnung zuspricht, dass er ihnen das Sakrament der Versöhnung, das Bußsakrament schenkt. So geht es los. Diese erste Begegnung, das ist auch wieder im Abendmahlsaal, wo er sagt, Frieden mit euch und was ihr binden werdet, ist gebunden, was ihr löst, ist gelöst. Also diese Versöhnung, die Vergebung steht. steht am Anfang der Kirche.
Also eigentlich das, was man so Heilstat nennt oder Heilsereignis.
Ja. Ja.
Und also ist der Kern der ganzen Pointe von Kirche ist Jesus Christus. Und die Garantie besteht nicht darin, dass man so eine Verheißung für die Zukunft hin ausspannt, wie Sie sagen, so eine Idee, sondern dass es schon von Anfang an auf einer Realität gründet, die, ja, sind wir in der ersten Sendung, über die hinaus Größeres eigentlich nicht gedacht werden kann.
Und zwar zu dieser Realität gehört, dass sie nicht zu irgendwelchen Vollkommenen kommt, sondern zu den Verlorenen. Das ist so für mein Verständnis auch ein Unterschied zu so einem Grundgedanken des Alten Testaments. Dort ist immer so die Rede vom heiligen Rest. Dann werden die Schwachen eher ausgeschieden, wenn man denkt zum Beispiel, wie der Gideon, der Richter gegen die Philister zieht und mit einem Heer und wie dann geprüft wird, wie standhaft sind diejenigen, die dann ihren Durst so stillen, dass sie sich auf den Boden werfen und das Wasser hereinschlabbern in sich, weil sie so verdurstet sind. Die werden gleich schon wieder zurückgeschickt. Und ein heiliger Rest derer, die da jetzt selbst beherrscht und harte Kerle sind, die ziehen dann in den Krieg. So dieser Gedanke, die Mehrheit ist eigentlich eher verloren, denn so sind wir Menschen. Und dann bleibt ein heiliger Rest übrig. Dieser Gedanke, den finde ich nicht in dieser Form im Neuen Testament. Da kommt Jesus, der Auferstandene, nicht zu denen, die da jetzt standhaft waren, sondern er kommt zu denen, die auch geflohen sind. Gut, sie sind ja nicht ganz weg, sie sammeln sich im Gebet, sie sind beieinander, aber wie verlorene Schafe. Und er nimmt sie und er vergibt ihnen und sagt, wir fangen neu an. So, natürlich sollen wir heilig werden, wie Gott heilig ist. Das Wort bleibt bestehen, aber wir sind das in dieser unserer Unheiligkeit.
Und das gilt auch für den Apparat, wenn man so will, für die Festangestellten sozusagen?
Weil die nicht aufhören, Menschen zu sein. Deswegen auch mal so diese wichtige Unterscheidung, die dann zwischendurch, das muss man auch einräumen, das gehört auch zu den berechtigten Vorwerfen, dann etwas so verdrängt worden ist, dass man sagt, die Ausdrücke heißen ja auch so, sagt man heiliger Vater oder Hochwürden und so, dass man da sieht, das betrifft nicht den Menschen als Menschen, sondern das betrifft seine Amtsbestimmung. Das ist keine äußere Funktion, sondern eine, die ihn prägt, aber die ihn Sünder sein lässt und nicht allem Menschlichen enthoben. Dass der einzelne Amtsträger natürlich eine besondere Verpflichtung hat, wie wir sie eigentlich alle haben, sich zu bemühen, diese Sichtbarkeit des Amtes nicht zu verdecken durch ein ungutes Leben. Und durch Mangel an Bemühung um Heiligung, das ist völlig klar. Aber auf der anderen Seite ist einfach damit zu rechnen, dass das bestehen bleibt. Deswegen habe ich auch immer versucht, den Studenten zu sagen, wir müssen ein bestimmtes Maß auch an Barmherzigkeit gegenüber unseren Oberen haben. Das geht schon los, dass die Gemeinde den Pfarrer als Menschen zu respektieren hat und nicht von dem verlangen kann, dass er jetzt ein Superstar oder ein Supermensch ist. Dass sie für ihn zu beten hat, weil er in besonderer Weise natürlich auch gefährdet ist in dieser seiner Amtsrolle. Das liegt auf der Hand. Macht ist nicht böse, wie Burkhardt gesagt hat, aber Macht ist eine gefährliche Sache und geistliche Macht ist sicher noch mal besonders gefährdend. Wir wissen doch selber, wo wir ein bisschen Macht haben, zum Beispiel wenn uns jemand liebt, wie wir sofort in Versuchung sind und mehr als in Versuchung am Schräubchen zu drehen und das auszunutzen.
Und da sind wir genau beim Stichwort Macht, das in der Schwachheit erwählt wurde von Gott. Das können ja viele ihrer nicht-katholischen Mitchristen auch unterschreiben und sich damit auch identifizieren. Das, was viele als Problem auch an der katholischen Auffassung ja empfinden, ist diese merkwürdige Form von Sichtbarkeit. Also auf der einen Seite sagt man, ist schon alles ein bisschen vorläufig und irren kann man sich schon, aber es gibt nicht nur einen unsichtbaren Rest an Wahrheit, der da unverbrüchlich drin ist, sondern das kann man tatsächlich auch überprüfen, nämlich am Taufschein.